Führerschein für Einkaufswagen. Hintergrundwissen für bewussten Konsum. Mit Florian Schwinn.
Guten Tag. Es gab mal eine Zeit, da diskutierten wir in Deutschland darüber, dass die Lebensmittel zu billig sind. Es ging um Ramschgemüse, Billigfleisch, Lebensmittelverschwendung und die Folgen der Discounterpreise für die Bauern und die Tierhaltung. Milch wurde verschenkt oder demonstrativ weggekippt, die Lager des Lebensmitteleinzelhandels waren tagelang von Traktoren blockiert. Es ist gar nicht so lange her. Aus dieser Zeit stammt die Idee, hier im Podcast mal darüber zu berichten, was eigentlich faire Preise für unsere Lebensmittel wären und wie die zustande kommen könnten. Das war vor dem Krieg in der Ukraine und der aktuellen Inflation. Inzwischen scheint es nur noch darum zu gehen, dass die Lebensmittel zu teuer sind. Wir lesen und hören von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die sich das Saisongemüse nicht mehr leisten können oder wollen. Wir lesen und hören von Bauern, die ihre Felder nicht mehr abernten.
Wir waren jetzt einmal nach Holland auf den Markt und da haben wir natürlich 10 Kilo für kleines Geld gekauft zum Schluss. Da gucken wir, dass wir nicht für ein Kilo 8 Euro oder so bezahlen.
Die Billigkonkurrenz aus dem Ausland, sie macht den Spargel- und Erdbeererzeugern hier zu schaffen. Ein Landwirt aus Coesfeld im Münsterland macht deswegen jetzt Kahlschlag. Die Erdbeeren mäht er ab. Hier soll jetzt Mais wachsen, damit der Acker dieses Jahr überhaupt noch Geld bringt.
Wenn man sich so viel Mühe gibt, schöne Früchte zu produzieren und damit sein Geld zu verdienen und diese Früchte dann leider einen anderen Weg nehmen als den wir eigentlich geplant haben, ja, es fühlt sich sehr kacke an, sag ich mal.
So weit ist Heiner Löwenig, Inhaber vom Erdbeer- und Spargelhof in Düren, noch nicht. Zumindest nicht bei den Erdbeeren.
Wir haben zum Beispiel beim Spargel genau dasselbe gemacht. Einfach Flächen, die wir hätten ernten können, wo Spargel gewachsen ist, einfach aus der Produktion herausgenommen haben. Einfach gesagt haben, wir hören jetzt auf.
Viele Kunden seien momentan nicht mehr bereit oder in der Lage, das Geld für Spargel auszugeben. Die Nachfrage deutlich geringer in diesem Jahr. Aber die Preise senken, das könne er nicht.
Niedriger geht nicht, das ist einfach so. Uns sind natürlich auch die Kosten gestiegen, sowohl für den Kraftstoff als auch für den Dünger. Wobei der größte Faktor bei den Erdbeeren und beim Spargel sind immer die Lohnkosten. Die Steigerungen sind da und wenn ich jetzt schon denke, wie es nächstes Jahr mit 12 Euro wird, dann muss ich sagen, dann werden die Erdbeeren oder Spargel noch teurer werden müssen.
Ausschnitt aus einem WDR-Bericht von Ende Mai. Dann werden die Erdbeeren und der Spargel noch teurer werden müssen, sagt der Landwirt. So wird es kommen müssen, wenn die Bauernhöfe hierzulande überleben sollen. Aber wie würde es denn kommen, wenn die Höfe tatsächlich faire Preise gezahlt bekämen? Wenn wir für qualitativ hochwertige Lebensmittel aus der Region wirklich zahlen würden, was sie kosten? Und wie müssten diese Preise dann zustande kommen? Antworten auf diese Fragen versuchen wir heute näher zu kommen. Zumindest mal, was die Preisfindung, die Regionalität und die Qualität angeht. Wir machen dafür einen Ausflug zu einem Biohof an die Ostsee und danach zu Landwege, einer kleinen Biomarktkette in Lübeck. Es ist ein ganz normaler Wochentag im Mai. Keine Ferienzeit, kein Wochenende. Aber der Laden von Hof Klostersee in Zismar an der Ostsee ist gut besucht. Viele Kundinnen und Kunden kommen mit dem Fahrrad, obwohl der Hof deutlich außerhalb der nächsten Siedlungen liegt. Der Hofladen sieht ziemlich genau so aus, wie man sich den Hofladen eines Biobetriebs vorstellt. Viel Glas, viel Licht, viel Holz, offene Regale und ein Café nebenan. Was man nicht sieht, ist die Arbeit, die im Laden und in den Produkten steckt. Die Arbeit, die Familien, die auf und von diesem Hof leben und ihre Angestellten da hineinstecken.
Also wir sind über die äußeren Gegebenheiten auch jetzt in einer Situation, wo wir uns sehr gut anpassen müssen. Wir müssen von den Arbeitsbedingungen uns persönlich eher ausbeuten, als dass wir uns zu bequemen Arbeitszeiten hinreißen lassen könnten. Sonst geht das nicht. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Vermarktungssituation auch im Hofladen angespannt ist, aus den Gründen, die bei allen angespannt sind, aus der Corona-Geschichte herauskommt, die Kundenströme gelenkt hat und aus jetzt einer zumindest gefühlten Verknappung der Güter und einer steigenden Entwertung des Geldes, wie auch immer sie sich real darstellt. Aber gefühlt ist das ja ein Problem, vor dem wir stehen. Und tatsächlich ist der Hofladen unsere Lebensader. Also ich sehe schon, dass wir an vielen Punkten eine experimentelle Landwirtschaft machen und andere Dinge tun, damit wir uns das leisten können.
Auf mir her!
Schauen wir mal dahin, wo das gemacht wird, was Knut Ellenberg vom Hof Klostersee experimentelle Landwirtschaft nennt. Jetzt steht er im Melkstand und schleust die Kühe durch, die gerade gemolken werden. Hier hat der Hof vor über 10 Jahren eines seiner Experimente begonnen: die muttergebundene Kälberaufzucht. Die meisten Milchbauern nehmen ihren Kühen die Kälber sehr rasch nach der Geburt fort und ziehen sie mit dem Nuckeleimer groß. Auf Hof Klostersee werden die Kälber von ihren Müttern gesäugt. Und das war vor 10, 20 Jahren noch so ungewöhnlich, dass sich die Landwirtschaft dafür einen eigenen Fachbegriff ausdenken musste. Eben die muttergebundene Kälberaufzucht. Klingt widersinnig, denn von wem sollten junge Säugetiere sonst aufgezogen werden, wenn nicht von der Mutter? Ja eben, vom Bauern oder üblicherweise von der Bäuerin mit dem Nuckeleimer. Notfalls mit Milchpulver. Und warum ist das so in der sogenannten rationalen Landwirtschaft? Weil das viel weniger Arbeit macht, weil das viel weniger Platz braucht, weil das entsprechend kostengünstiger ist. Was bedeutet das für die Milch von Hof Klostersee, dass die Kühe hier Mütter sein dürfen? Das weiß Knut Ellenberg seit kurzem ganz genau.
Wir haben den Milchpreis, sozusagen den Milchgestehungspreis, gemeinsam mit anderen Betrieben in diesem Jahr als Vollkostenrechnung gerechnet. Vollkostenrechnung heißt, dass der gesamte Aufwand bis in die Arbeitsminute hinein herunterdifferenziert wird, Anteile für die Festkosten des Betriebes berechnet werden und so man versucht, auf den einzelnen Liter Milch alle anfallenden Kosten herunter oder darauf hinzurechnen. Und tatsächlich ist es so, dass unser Betrieb den höchsten Aufwand betreibt. Das Wirtschaftsjahr, was zugrunde gelegt hat, war für uns ein sehr problematisches, weil wir sehr unter der Trockenheit gelitten haben. Aber da waren wir in etwa auf einem Erzeugungspreis von 1 Euro bei einem Auszahlungspreis von 52 Cent. Das lässt sich so ja gar nicht über eine längere Strecke durchhalten. Es ist nicht jedes Jahr so, aber für das Jahr stimmt es. Und es gab aber durchaus Betriebe, die deutlich in Richtung der 40 Cent das Ganze konnten.
Verglichen in dieser Vollkostenrechnung wurden nur Betriebe, die zum Bioverband Demeter gehören, also denselben Kriterien und Vorgaben unterliegen, aber nicht den gleichen Bedingungen. Was machen die anderen anders?
Also wir haben zum Beispiel 2 Auszubildende. Oftmals haben solche Betriebe nicht mehr viele Auszubildende, haben eine möglichst gute Auslastung der Familienarbeitskräfte. Dann hat man rationellere Aufzuchtsysteme, als wir sie haben. Man hat möglichst nicht so viel Weidegang mit so weiter Entfernung. Und man setzt auf eine andere Futtergrundlage. Wir versuchen ausschließlich betriebseigene Futtermittel zu haben. Das hängt immer davon ab, wie wir mit den Erntebedingungen klarkommen und das in gutes Futter umsetzen können. So, aber man kann auch als geplantes Prinzip Zukauffuttermittel ja einsetzen, auch auf einem Demeter-Betrieb. Und man kann zum Beispiel auch Mais anbauen als einen sehr sicheren Hochenergieträger, also kohlehydratreichendes Futtermittel. Das tun wir nicht. Also man kann der Forderung, Milch günstig zu erzeugen, auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen nachkommen. Ein Hauptschlüssel ist zügige Arbeitserledigung, hoher Technisierungsgrad, wenig Fremdarbeitskräfte, hohe Milchleistung. Unser Betrieb ist sicherlich vorbildlich im Umgang und Handling mit den Tieren und in dem, was wir an Mühe und Bemühung in Gesundheit, Gesunderhaltung und Aufzucht stecken. Aber wir sind sicherlich nicht präsent genug gewesen über mehrere Jahre in Bezug auf die Milchleistung unserer Tiere. Da hatten da andere Prioritäten.
Das wird und muss sich ändern, sagt Knut Ellenberg, aber nicht auf Kosten der Tiere. Die sollen auch weiterhin ihre 240 Tage Weidegang im Jahr haben. Die Kälber sollen auch weiterhin bei den Müttern saufen können. Und in ihrer Aufzucht soll auch weiterhin Zeit und Geld gesteckt werden. Womit wir bei einem weiteren Beispiel dessen wären, was Knut Ellenberg experimentelle Landwirtschaft nennt. Es geht um die Aufzucht der Kälber, die nicht in die Herde von 60 Milchkühen integriert werden sollen. Entweder weil sie männlich sind oder weil sie genetisch oder von den Anlagen her nicht in die Kuhherde passen. Solche Kälber werden normalerweise abgegeben an Mäster, die sie aufziehen. Wenn das konventionelle Kälbermastbetriebe sind, dann ist es aus für die Kälber mit dem schönen Leben auf der Weide und im eingestreuten Stall. Dann folgt Turbomast in dunklen, engen Boxen. Das wollten die Bäuerinnen und Bauern von Hof Klostersee ihren Tieren ersparen.
Also bei uns bekommen die Tiere 4 Monate lang Milch und danach setzen sie sich in der Gruppenhaltung mit dem normalen Raufutter auseinander. Von dieser Zeit, wo sie Milch bekommen, sind sie 2 Monate mit ihrer Mutter zusammen, tatsächlich auch mit ihrer eigenen. Diesen Weg, den wollen wir eigentlich allen Tieren, die hier geboren werden, auch ermöglichen. Wir können aber unmöglich alle Tiere, die hier geboren werden, 2 Jahre oder 2,5 Jahre lang aufziehen. Dafür würde sich kein Stallplatz bauen lassen. Das geht nicht. Eine Möglichkeit ist, relativ jung die Tiere zu schlachten. Dieses Jungschlachten heißt, dass ein Tier etwa 8 bis 10 Monate alt wird, ein männliches Kalb zum Beispiel, und dann geschlachtet wird und eine deutlich andere Fleischzusammensetzung, Fleischqualität aufweist als sonst übliches Rindfleisch. Ist nicht vergleichbar oder nicht zu verwechseln mit Kälberfleisch, was hell und auf seltsame Art und Weise erzeugt wurde, sondern ist ein Fleisch, wir nennen es Jungrindfleisch, was eine sehr kurze Struktur hat, sehr zart ist. Also eine Besonderheit eigentlich unter den Sachen, die man so an Fleisch kaufen kann. Und das haben wir überlegt, ob das eine Möglichkeit wäre, wie alle Tiere hier sozusagen unter vollständigen Bedingungen erstmal aufwachsen können. Also ist diese andere Form ein Versuch, den wir da eingehen. Der führte auch bei unseren Partnern bei Landwege im ersten Moment eigentlich zu der Reaktion, nee, also Kälber schlachten, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Jetzt sind da ein paar Jahre überhergegangen und inzwischen haben wir da ein Kooperationsprojekt. Konkret sind es 3 Betriebe, von denen Jungrinder geschlachtet werden. Und Landwege kümmert sich um eine vollständige Vermarktung der Tiere. Was heißt, dass man frisches Fleisch kaufen kann, aber dann auch Konserven, Würste und so weiter, bis viele Teile noch in der Küche verarbeitet werden.
Wie war das? Viele Teile der Jungrinder von Hof Klostersee werden wo verarbeitet? Bei Landwege, also in einem Bio-Supermarkt in Lübeck. Und dort in der Küche. In einer professionell eingerichteten Großküche, in der 6 Köche arbeiten. Nur, seit wann haben Bio-Supermärkte überhaupt eine eigene Küche?
Das hat mal angefangen in den Anfängen unserer Fleischvermarktung, als wir nur einen Tresen hatten. Dass man einige Teile gut und leicht vermarkten kann, die Edelteile, das kurzgebratene Hackfleisch und so weiter. Aber in so einer Kuh sind ja auch einige 100 Kilo von Fleisch dran, die einfach wirklich ganz anders zubereitet werden müssen. Und die Zubereitungskompetenz beim Kochen schwindet, auch die Zeit, die man dafür verwendet. Also Brustfleisch oder hohe Rippe oder was weiß ich, was macht man denn daraus? Da würde mir jetzt zwar was einfallen, aber nur, weil ich mich damit auch schon lange beschäftige. Und damals hatten wir eine Mitarbeiterin, die in einem vorherigen Leben Herbergsmutter gewesen ist und die hat dann diese Reste angefangen zu verkochen. Das war eigentlich der Ursprung dieser Nose-to-Tail-Verarbeitung und das haben wir dann einfach kultiviert, weil die Vermarktung von ganzen Tieren für unsere Bauern so essentiell ist, um wirklich gut wirtschaften zu können und einen geschlossenen Betriebskreislauf auf dem Hof zu erhalten, haben wir gesagt, wir setzen einen Schwerpunkt darauf. Und insofern ist jetzt gerade die Jungrindvermarktung, dafür haben wir eine ganze Range von Convenience-Produkten, also Bœuf Stroganoff oder Kalbsrouladen bzw. Königsberger Klopse entwickelt, damit wir einfach tatsächlich dem ganzen Tier sozusagen gerecht werden können, dann auch in der Verarbeitung und in der Vermarktung.
From Nose to Tail, von der Nase bis zum Schwanz, hat Landwege das Projekt genannt. Es steht dafür, dass nichts weggeworfen wird von einem geschlachteten Tier. Alles wird so weit wie möglich verarbeitet. Und was die Aufzucht und dann auch das Schlachten von Jungrindern angeht, also von Tieren, die nach EU-Richtlinien noch Kälber genannt werden dürfen, so sie nicht mehr als 8 Monate alt werden, da sagt Tina Andres, die Geschäftsführerin von Landwege:
Wir hatten Bauchschmerzen, das Thema nicht anzugehen. Denn ähnlich wie beim Küken töten, ist das eins der Themen, die Biolandwirtschaft bisher auch noch nicht geschafft hat, ausreichend zu lösen. Also das sage ich nicht als Vorwurf, sondern einfach, es ist ja auch ein schwieriges Thema, das Thema der Tiergenetik, der Einnutzungsrassen. Und tatsächlich eben das anzugehen war uns eher ein großes Anliegen, nur beinhaltet es eben in der Verbraucherkommunikation ganz schöne Herausforderungen.
Wie erkläre ich meinen Kundinnen und Kunden, dass ein Biosupermarkt es mit seinen ethischen Grundsätzen vereinbaren kann, dass Jungrinder geschlachtet werden, dass er das sogar muss, weil er nur so eine tiergerechte Aufzucht gewähren kann? Landwege hat es mit einem Handzettel gemacht, auf dem steht, bei der Milch geht's auch um die Wurst. Milch und Fleisch gehören zusammen, denn ohne Kälber gibt's keine Milch. Und was ist dann der faire Preis für so ein Jungrind von vielleicht 10 Monaten? Fragen wir noch einmal in Cisma nach bei Knut Ellenberg.
Landwege ist ja, was die Fleischseite betrifft, durchaus umsatzstark. Trotzdem ist das Programm relativ aufwendig in der Umsetzung und es bleibt für beide Seiten das dabei übrig, dass man es machen kann. Aber es bleibt nichts dabei übrig, was man als Verdienst oder unternehmerischen Anteil oder so etwas Profit, nein, der ist da nicht herauszulesen. Wir haben von unserer Seite dafür eine recht schlichte Kalkulation aufgemacht, wie viel Milch trinkt so ein Kalb in der Zeit, wo es getränkt wird. Die Milch kostet die 50 Cent, die die Meierei dafür bezahlen würde, nicht etwa die Gestehungskosten und dann weitere Aufzuchtkosten. Und so kommt eigentlich eine recht schlichte Rechnung dabei heraus, die aber das Kalbfleisch am Ende fast ungenießbar teuer macht. Also Landwege zahlt für das Kilo 10 Euro. Das ist 4 Euro über sonst vielleicht gängigen Preisen. Und ich sag mal 1 Euro unter dem, dass wir ganz entspannt dabei wären. Aber es ist ein guter und ein tragfähiger Kompromiss. Die Seite der Landwegerechnung, die ist gerade frisch ausgewertet worden. Die sieht auch so aus, dass es keine roten Zahlen dabei gibt, aber es gibt auch keinen Gewinnanteil.
Bevor wir jetzt über Gewinne und Nullsummenspiele weiterreden, eine ganz andere Frage, die sich hier wohl jedem aufdrängt, der sich mit dem Lebensmittelmarkt schon einmal beschäftigt hat. Wieso kann ein Bauer nicht nur über seine eigenen Kosten reden, sondern auch über die Gewinn- und Verlustrechnung eines Lebensmittelhändlers, den er beliefert? Die Antwort ist, Landwege ist nicht einfach eine kleine regionale Biokette. Landwege ist eine Genossenschaft, bei der unter anderem 30 Höfe in einem Radius von maximal 100 Kilometern um Lübeck Mitglied sind. Landwege legt seine Bilanzen vor und Landwege plant auch gemeinsam mit den Höfen, zum Beispiel den Gemüseanbau, sagt Geschäftsführer Klaus Lorenzen.
Was uns ja auch wichtig ist, das denke ich gehört auch zu dem Thema einer fairen Bezahlung oder eines fairen Handelns miteinander, ist, dass wir Anbauplanung machen mit den Gärtnern für das Gemüse und Obst, aber natürlich vor allen Dingen Gemüse. Und zwar das mit allen Gärtnern gemeinsam, sodass die Gärtner auch eine Transparenz darüber haben, wer baut hier was an. Und das zeichnet eigentlich auch eine Stärke unserer Gemeinschaft aus, dass die sich im Idealfall sogar untereinander austauschen und sagen, du, ich kann hier gerade nicht so viel Zwiebeln anbauen, kannst du was in diesem Jahr übernehmen? Natürlich wird da auch in dem Zuge über Preise gesprochen, aber überhaupt diese Offenheit, miteinander in der Gemeinschaft über das Thema, auch das Thema von Löhnen zu sprechen, das ist für uns eigentlich ein Grundbestandteil fairen Handels und letztendlich auch einer fairen Bezahlung.
Bei der gemeinsamen Anbauplanung für die nächste Saison kommen auch schon mal ganz neue Produktideen auf.
Das ist ein Geben und Nehmen. Also wenn da Ideen existieren, dann nehmen wir das gerne auf. Und ich meine, manchmal muss man darüber dann diskutieren, hat das Sinn aus unserer Sicht oder nicht. Aber probieren tun wir eigentlich fast alles.
Das geht in beide Richtungen und wir teilen denen ja auch sehr transparent unsere gesamten Verkaufszahlen mit und unsere Gärtner gucken sich das genau an und einer unserer Gärtner sagte, sag mal, bei Landwege verkauft 5 Tonnen Süßkartoffeln im Jahr. Hier muss doch jetzt einer von uns mal anfangen, Süßkartoffeln anzubauen. Und so entstand dann das Süßkartoffelexperiment. Oder einer der Gärtner, Stefan Funke, hat gesehen, wie viel Ingwer wir verkaufen und hat sich überlegt, ich probiere mal Ingweranbau. Seit 2-3 Jahren produzieren wir oder verkaufen wir dann eben auch regionalen Ingwer, über einen gewissen Zeitraum zumindest. Und so entstehen einfach auch neue regionale Projekte. Also da wächst einfach die Vielfalt an Regionalität auch über die Jahre durch diese Gemeinschaft.
So, und was ist nun der faire Preis? Wie wird er bei Landwege und den angeschlossenen Höfen ermittelt? Wir fragen einfach, sagt Klaus Lorenzen, was braucht ihr? Und dann versucht Landwege, diesen Preis an die Höfe zu zahlen und die Kundinnen und Kunden dazu zu bringen, die Produkte in den Läden dann auch zu kaufen. Aber ist der Mindestpreis, den ein Hof bekommen muss, um überleben zu können, dann schon der faire Preis? Eindeutige Antwort von Tina Andres.
Nein, davon ist er noch weit entfernt. Also wir haben jetzt ja tatsächlich vor einiger Zeit die Regionalwert-Leistungsrechnung von der Regionalwert AG Christian Hiss durchgeführt mit 15 unserer 30 Mitgliedsbetriebe. Und in dieser Regionalwert-Leistungsrechnung werden ja noch ganz andere Faktoren an Gemeinwohlleistungen eines solchen Betriebes mitberechnet. Also soziale Leistungen beispielsweise, wenn auf dem Hof Kindergärten geschult werden oder Schulklassen oder wenn Behindertenarbeit oder Altenwohnprojekte oder so etwas auf dem Hof mit angesiedelt sind. Es wird auch die regionale Vermarktungsleistung oder eben besondere strukturelle Naturschutzunterfangen des Betriebes mitbewertet. Es ist eine lange Liste, es sind 400 Fragen, die man beantworten muss in den drei Bereichen Regionalität, Soziales und ökologische Faktoren. Und wir haben dabei herausgefunden, dass diese 15 Betriebe im Jahr 1,6 Millionen Euro wert Leistungen für die Gesellschaft erbringen. Die tauchen in diesen Preisen im Grunde genommen immer noch nicht auf. Ja, Bio ist teurer als vergleichbare konventionelle Lebensmittel, aber dahinter steckt eben auch tatsächlich erstens ein anderer Ertrag, eine andere Wirtschaftsleistung und auch ein anderer Einsatz. Aber diese ganzen Gemeinwohlleistungen, die ja weit darüber hinausgehen, gesunde Lebensmittel zu produzieren, die auf Klimaschutz einzahlen, die auf Artenschutz einzahlen, die auf soziale Prozesse einzahlen, auf eine bäuerliche regenerative Landwirtschaft in den Regionen, die sind nirgendwo bemessen. Das kommt erst noch. Das müsste eigentlich on top kommen. Also wenn die Zukunftskommission Landwirtschaft von 60 Milliarden Euro Schäden, die vergesellschaftet bezahlt werden im Jahr, spricht durch die Landwirtschaft, dann sind die alle in dieser Rechnung noch nicht mit drin.
Haben wir jetzt eine kleine Ahnung, was unsere Lebensmittel wirklich kosten? Vielleicht. Haben wir eine Idee, was faire Preise für die Bauern wirklich bedeuten würden und was die Lebensmittel dann kosten würden? Und was das für eine auch sozialpolitische Herausforderung wäre? Und dass das die Debatte wäre, die wir eigentlich führen müssten, die über die Ernährungswende? Aber das habe ich vor kurzem an dieser Stelle schon mal gesagt. Deshalb jetzt nur noch der Hinweis, dass der Podcast immer am ersten Donnerstag im Monat erscheint auf florianschwinn.de bei Krass und Konkret und ab jetzt auch beim Overton-Magazin und natürlich an den üblichen Fundorten bei Spotify und Co. Mails mit Kommentaren, Kritik und Wünschen, aber ohne Werbung bitte, gerne an post@florianschwinn.de und die schriftliche Fassung wie immer im Blog.
Führerschein für Einkaufswagen. Ein Podcast des Westend Verlages.